Tatsächlich. Steck dir deinen hübschen Cent dorthin, wo die Sonne nicht scheint, sagte Ron. Es hatte wie Rons Stimme geklungen, und sie schien auch aus der Richtung von Rons Gesicht gekommen zu sein. Es sollten wenigstens 5 Cent pro Stück für uns drin sein. Aus irgendeinem Grund sah William erneut zu dem kleinen grauen Hund.
Wurf.
Na schön, 2 Cent, sagte Gunilla.
Aber lass uns nicht falschen, schien Ron zu erwidern. $1 pro 30 verkaufte Exemplare.
Abgemacht. Gutenhügel spuckte auf seine Hand und wollte sie ausstrecken, um die Vereinbarung mit Ron zu besiegeln. William griff hastig danach. Davon rate ich dir ab. Warum? Hast du irgendwelche schrecklich entstellenden Krankheiten? Nein.
Möchtest du welche?
Oh, Gunilla ließ die Hand sinken. Sag deinen Freunden, sie sollen sofort hierher kommen.
Draußen wankten der stinkende alte Ron und sein Hund über die Straße. Na bitte, hab's ja gesagt. Überlass das Reden einfach mir, Wuff. Mist und verflucht.
Herr Nadel zündete sich eine Zigarre an. Rauchen war das einzige Laster, das er für ein Laster hielt. Alles andere fiel in die Kategorie berufliche Fertigkeiten. Nadel und Tulpe, die neue Firma, wie Herr Nadel sich selbst und seinen Partner nannte, sahen sich nicht als Diebe. Sie hielten sich auch nicht für Assassinen. Assassinen waren vornehm und beachteten die Vorschriften, kannten keine Regeln. Sie sahen sich als Vermittler, Männer, die dafür sorgten, dass Dinge geschahen. Und dabei kamen sie herum. Es war ziemlich schwierig, die Dienste der neuen Firma in Anspruch zu nehmen. Man musste die richtigen Leute kennen, besser gesagt, man musste die falschen Leute kennen. Und man musste sie kennenlernen, indem man in gewissen Kneipen herumhing und überlebte, was eine Art erster Test war. Die falschen Leute kannten Herrn Tulpe und Herrn Nadel natürlich nicht, aber sie kannten jemanden, der vielleicht wusste, wie sich Kontakte mit Männern herstellen ließen, die sich durch nadelartige Veranlagung oder tulpenpolitische Tendenzen auszeichneten. Der letzte Kunde hatte sich direkt ohne irgendwelche Umwege an die neue Firma gewandt, was eine ziemliche Überraschung war. Herr Nadel hielt das für ebenso beunruhigend wie den Umstand, dass besagter Kunde tot war. Für gewöhnlich hatten sie keine Probleme mit Leichen, solange sie schwiegen. Herr Schräg hüstelte, was eine kleine Staubwolke erzeugte.
Meine Klienten äußerten den Wunsch, auf die Hilfe von Experten zurückzugreifen. »Ich habe Kontakt mit euch aufgenommen. Ihr habt den Auftrag angenommen, aber meine Beziehung zu euch ist die des langen Fingers, wie es so schön heißt. Wir sehen uns nur, wenn es notwendig ist.«
»Ich hasse das Zombies.«
Die Präsenz des toten Anwalts machte Herrn Tulpe nervös. An diesem Morgen hatte er es mit etwas unter dem Waschbecken versucht. Wenn es Rohrleitungen säuberte, so seine Überlegung, musste es chemischer Natur sein. Jetzt empfing er seltsame Nachrichten von seinem großen Darm. »Ich verstehe, was du meinst«, sagte Herr Nadel. »Wenn irgendetwas schief geht, hast du uns nie in deinem Leben gesehen.« »Na schön, im Leben nach dem Tod. Was ist mit dem Geld?«
$30.000.
»Nicht in Bar, sondern in Edelstein.«
»Natürlich. Meine Klienten würden wohl kaum einen Scheck ausstellen. Die Bezahlung erfolgt heute Abend. Nun, vielleicht sollte ich noch eine andere Angelegenheit erwähnen.«
Erreichte Herr Nadel eine dünne Mappe.
»Du kannst es deinem Gorilla zeigen.«
Herr Nadel blätterte einige Seiten durch. »Er kennt unsere Lebensgeschichte, Herr Tulpe.«
»Ach, ich kann ihm trotzdem den aufgenähten Kopf von den Schultern reißen.«
»Nein, das kannst du nicht. Dein Kollege wird dir den Grund dafür nennen.«
»Unser Anwaltsfreund hier hat sicher viele Kopien davon angefertigt und bestimmt hat er sie an unterschiedlichen Orten untergebracht für den Fall, dass es zu Zwischenfällen kommt. Sehr clever. Du glaubst zu wissen, wo die Leichen begraben sind?«
»Ich habe mit der einen oder anderen gesprochen.« Herr Schräg schloss den Aktenkoffer. »Ich wollte nur sicher gehen, dass wir uns verstehen. Die Stadtwache kann in bestimmten Dingen ziemlich hartnäckig sein.«
»Wir haben eine hohe Meinung von der Polizei. Wir lieben die Tech-Polizei«, fügte Herr Tulpe hinzu. »Wenn es einen Polizistenball gäbe, wären wir die Ersten, die eine Eintrittskarte kaufen.«
Herr Schräg nickte.
»Ich bin sicher, ihr werdet uns alle sehr beeindrucken.«
Dann verließ er steif den Raum.
»Was für ein...«
begann Herr Tulpe, doch Herr Nadel hob den Zeigefinger an die Lippen.
»Hübscher Ort«, sagte er ein wenig zu laut.
Herr Tulpe sah sich um.
»Nein, es ist nur eine Kopie des Barock aus dem späten 18. Jahrhundert. Die Abmessungen stimmen nicht. Hast du die Säulen im Saal gesehen? Hast du sie gesehen? Eine... Mischung aus euphemianischen Kreuzblumen des 6. Jahrhunderts und jellybäbischen Blätterknäufen aus dem Zweiten Reich. Ich hätte fast laut gelacht.
Ich habe schon mehrmals darauf hingewiesen, Herr Tulpe, in dir stecken viele Überraschungen. Herr Tulpe trat zu einem verhüllten Bild und zog das Tuch beiseite.
Na, das ist ein Tadadquirm, Frau mit Frettchen. Sieh dir nur die Pinselführung an und dann das Licht über der Landschaft und die Schnauze des Frettchens scheint einem zu folgen, wenn man durchs Zimmer geht. Das ist echt das Genie und es steht in einem leeren Haus, wo einfach jemand kommen und es klauen könnte.
Dieser Ort ist gut geschützt. Du hast die Siegel an der Tür gesehen.
Gilden, das sind doch alles Amateure. Sieh dir das an, brachte Herr Tulpe heraus, der gerade das Tuch von einem weiteren Bild gezogen hatte. Von Gockli signiert, aber es ist eine Fälschung. Siehst du die Blätter an diesem Baum, wenn Gockli dieses Bild gemalt hat, mit seinem Fuß?
Während sie in der Stadt gewartet hatten, war Herr Nadel Herrn Tulpe in eine Kunstgalerie nach der anderen gefolgt. In Hinsicht auf Kunst verfügte Herr Tulpe über jenen Instinkt. Irgendwo unter dem selbstgeschaffenen Narbengewebe und im Zentrum des brodelnden Zorns wohnte die Seele eines wahren Kenners mit einem unfehlbaren Instinkt für Schönheit. Das war sehr ungewöhnlich für einen Mann, der Badesalz fixte und Hundewurmtabletten. Die beiden Flügel der großen Tür am anderen Ende des Raums schwangen auf. Dahinter erstreckte sich Dunkelheit. Tulpe unterbrach die sehr sorgfältige Begutachtung eines Tisches, der vermutlich von Tapasi stammte und mit wundervollen Einlegearbeiten versehen war. Es wird Zeit, noch einmal den Bossen gegenüberzutreten. William wollte gerade sein Büro verlassen, als jemand an die Tür klopfte. Er öffnete sie vorsichtig.
»Du völlig undankbare Person!«
Es war nicht angenehm, so genannt zu werden, erst recht nicht von einer jungen Frau. William kannte Sachachissa Kratz gut. Für gewöhnlich half sie ihrem Großvater in seiner Werkstatt. Er hatte ihr nie große Aufmerksamkeit geschenkt. Sie war einfach eine junge Frau, die eine Schürze trug und im Hintergrund elegante Dinge verrichtete. Zum Beispiel wischte sie vorsichtig Staub oder rückte Blumen zurecht. Wenn er sich tatsächlich eine Meinung gebildet hatte, so glaubte William, dass Sachachissa an deplatzierter Freundlichkeit litt und Etikette mit Vornehmheit verwechselte. Jetzt bekam er Gelegenheit, sie viel deutlicher zu sehen, weil sie ihn durchs Zimmer verfolgte. Ihm wurde klar, dass Sachachissa eigentlich ganz gut aussah. Vorausgesetzt, man bekam mehrere Jahrhunderte Zeit, darüber nachzudenken. Vor 200 Jahren hätten Sachachissas Augen den großen Maler Caravati veranlasst, seinen Pinsel zu zerbeißen. Vor 300 Jahren hätte der Bildhauer Mauvais einen Blick auf ihr Kinn geworfen und sich den Meißel auf den Fuß fallen lassen. Vor 1000 Jahren hätte ihre Nase allein mindestens 40 Schiffe in See stechen lassen. Ihre Hand allerdings war ziemlich modern und versetzte William eine schallende Ohrfeige.
»Die $20 im Monat waren fast alles, was wir hatten. Na schön, er ist nicht sehr schnell, aber er gilt als einer der besten Graveure weit und breit.«
Plötzliche Schuldgefühle regten sich in William.
»Die Graveursgilde dürfte sehr ungehalten sein.«
Eine jähe Idee schlug zu. »Was hältst du davon, als ihre offizielle Sprecherin aufzutreten? In der Art von »Wir sind ungehalten«, sagte ein Sprecher, eine Sprecherin der Graveursgilde.«
»Warum?«
»Ich suche nach Neuigkeiten für meine nächste Ausgabe. Kannst du mir helfen? Ich gebe dir 20 Cent pro Nachricht und ich kann mindestens 5 pro Tag gebrauchen.« Sie musterte William misstrauisch.
$1 pro Tag? Noch mehr, wenn sie hübsch und lang sind. Für deinen Nachrichtenbrief?«
»Ja.«
Sacharissas Blick blieb skeptisch. »Nun, ich höre das eine oder andere, aber ich möchte mich nicht mit Dingen befassen, die sich nicht gehören.«
»Oh, mit dieser Sache ist alles in Ordnung.«
»Nun, also gut, wenn du ganz sicher bist, dass sich diese Aufgabe für eine junge Dame eignet, und die Gilde kann doch keine Einwände dagegen erheben, oder?«
»Komm morgen zur Druckerei. Wir können innerhalb von wenigen Tagen eine weitere Ausgabe herausbringen.«